Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den, mein Name ist Daniela Honigmann und ich begleite Sie durch unsere Sendung vom Dienstag. Da geht es zunächst um eine neue Studie, die die seelische Gesundheit der Menschen in Tschechien untersucht und diesbezüglich genaueres über die Unterschiede zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen darlegt. Außerdem machen wir einen Abstecher nach Žatec. Wie Sie schon in den Nachrichten der letzten Tage gehört haben, ist der Ort in Westböhmen zur historischen Stadt des Jahres 2023 in Tschechien gewählt worden. Wie man sich dort um die Instandhaltung der alten Bausubstanz kümmert, hören Sie auch in unserem Tagesecho. Und der letzte Teil unserer Sendung steht unter der Überschrift Wettlauf an der Grenze, wie Bayern und die Tschechoslowakei im Kalten Krieg nach Urangruben. Viel Spaß also beim Zuhören und wir beginnen mit den Kurzmeldungen von Till Janzer.
Die Nachrichten. Im südböhmischen Letti ist am Dienstag die neue Gedenkstätte zum Völkermord an Sinti und Roma eröffnet worden. Hinter dem Projekt steht das Museum der Roma-Kultur in Brünn. Die Gedenkstätte befindet sich am Ort eines früheren Konzentrationslagers, in dem 1942 und 1943 über 1300 tschechische Roma inhaftiert waren. Die meisten von ihnen starben vor Ort oder wurden im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Der Weg zur Gedenkstätte war schwierig. Ab den 1970er Jahren befand sich an dem Ort eine Schweinemast. Obwohl sich Roma-Verbände und Menschenrechtsorganisationen sehr bald nach der politischen Wende von 1989 für einen Abriss der Farm einsetzten, kaufte der tschechische Staat erst 2018 das Gelände auf und leitete die Entstehung der Gedenkstätte in die Wege. Der Bau wurde an die Firma Protoms Drakonice vergeben. Die Kosten sollen bei umgerechnet über 4 Millionen Euro liegen. Gegner der geplanten großen Fabrik für Autobatterien in Mährisch-Schlesien werden ein Referendum über das Projekt abhalten. Der Rat der betroffenen Gemeinde Dolní Lutinje entschied am Montag, dass dieses Referendum begleitend zur Europawahl stattfinden soll. Der Vorschlag dazu kam vom Verein Sachovejme po Olši, der den Bau der sogenannten Gigafabrik ablehnt. Die tschechische Regierung hat mit einem bisher nicht genannten Investor ausgehandelt, dass auf einem Gelände von 278 Hektar in Dolní Lutinje die Batteriefabrik entsteht. Dadurch sollen 7000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Investitionssumme soll bei umgerechnet knapp 8 Milliarden Euro liegen. Zahlreiche Anwohner befürchten aber eine starke Veränderung der Gegend inklusive Umweltschäden durch das geplante Werk. In Tschechien hat sich in diesem Jahr eine Rekordzahl an Schülern zum Abitur angemeldet. Insgesamt über 75.600 Abiturienten wollen im Mai erstmals die Reifeprüfung ablegen. Hinzu kommen noch rund 5.000 Wiederholer. Diese Zahlen gab die staatliche Bildungsagentur Cermat bekannt. Die staatlichen schriftlichen Abiturtests finden vom 2. bis 7. Mai statt, die mündlichen Prüfungen an den einzelnen Schulen dann vom 16. Mai bis 10. Juni. Die tschechische Arzneimittelbehörde bekommt einen neuen Leiter. Anfang Mai übernimmt der Mediziner Tomáš Boraň die Institution, deren Aufgabe vor allem die Kontrolle von Medikamenten ist. Im vergangenen Jahr war die fünfjährige Amtszeit der damaligen Chefin Irena Storová zu Ende gegangen. Zweimal schrieb danach das Gesundheitsministerium die Position aus. Beim ersten Mal bewarb sich niemand Geeignetes, beim zweiten Mal war man im Ressort mit der neuen Leiterin nicht zufrieden. Mit Tomáš Boraň übernimmt nun ein Experte das Amt, der bereits mehrere Jahre in der Arzneimittelbehörde in führender Position gearbeitet hat. Zum Sport. Der Verein des Eishockey-Superstars Jaromír Jágr hat den Klassenerhalt in der höchsten tschechischen Spielklasse der Extraliga geschafft. Die Rytíři Kladno setzten sich in der Relegation mit 4:0 nach Siegen gegen den Zweitligameister Vsetín durch. Am Montag gewann Kladno gleich das erste entscheidende Spiel und zwar mit 4:3 auswärts bei Vsetín. Mehrheitseigner und Präsident des Vereins aus Mittelböhmen ist seit 2011 der ehemalige NHL-Profi Jaromír Jágr. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Mittwoch ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Im Osten des Landes ist anhaltender und ergiebiger Regen möglich. Im Westen örtliche Schauer. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern. Am Abend lassen von Südwesten her die Niederschläge nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad Celsius.
Vielen Dank an Till Janzer, der uns über das aktuelle Geschehen in Tschechien zur Kenntnis gesetzt hat. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Tagesecho. Mehr als die Hälfte der Schwulen und Lesben in Tschechien leiden unter psychischen Problemen. Ein Viertel von ihnen hat sogar Selbstmordgedanken. Das ist deutlich häufiger als bei heterosexuellen Menschen hierzulande. All dies hat eine neue Studie des Nationalen Instituts für seelische Gesundheit ergeben und Ferdinand Hauser hat die Einzelheiten.
Svatava Havlíčková kann sich noch genau an den Tag erinnern.
Im Februar war es 10 Jahre her. Mein Mann und ich sind morgens aufgestanden, haben gefrühstückt und sind in die Kirche gefahren. Als wir wiederkamen, sah ich, dass etwas nicht stimmte.
Havlíčkovas Sohn Philipp hatte sich das Leben genommen. In einem Abschiedsbrief begründete der 14-Jährige diesen Schritt mit seiner Homosexualität. Selbstmordgedanken hatte der Junge offenbar schon länger. Über seine Gefühle zu sprechen, traute er sich nie. Laut Michael Pitoniak vom Nationalen Institut für seelische Gesundheit gibt es etliche vergleichbare Fälle in Tschechien. Der Wissenschaftler hat an der neuen Studie mitgewirkt, in der Daten zur psychischen Gesundheit der Menschen hierzulande gesammelt wurden.
U heterosexuálních lidí jsme měli necelých 6%, což je pořád obrovské číslo a musíme.
Bei den Heterosexuellen hatten fast 6% Selbstmordgedanken. Das ist eine gewaltige Zahl. Vor allem bei jungen Menschen stellt Selbstmord eine häufige Todesursache dar. Unsere Studie ist aber dahingehend interessant, dass wir zum ersten Mal auch nach der sexuellen Orientierung gefragt haben. Deshalb wissen wir, dass diese Probleme in der nicht-heterosexuellen Bevölkerung wesentlich stärker vertreten sind. Konkret hatten 25% aller Schwulen und Lesben Selbstmordgedanken oder legten ein entsprechendes Verhalten an den Tag. Bei den Bisexuellen waren es fast 23%.
Der Studie zufolge hat mehr als die Hälfte der Homosexuellen in Tschechien eine psychische Störung. Diese Gesundheitsprobleme würden bei Nicht-Heterosexuellen nicht nur häufiger auftreten, sie seien auch schwerwiegender, so Pitoniak. Gesammelt wurden für die Analyse auch Informationen darüber, inwiefern die Betroffenen Hilfe einholen.
Da hat sich deutlich ein starkes Gefälle gezeigt und das unabhängig von der sexuellen Orientierung. Also ganz gleich, ob jemand heterosexuell ist oder nicht. 80%, also 8 von 10 Menschen, nehmen keine Hilfe in Anspruch, obwohl sie das eigentlich tun sollten.
Insgesamt wurden über 3000 Menschen in Tschechien für die Studie befragt. 5% von ihnen waren schwul, lesbisch oder bisexuell. Dass bei einer Umfrage zur psychischen Verfasstheit der Bevölkerung erstmals auch Daten zur sexuellen Orientierung erhoben wurden, stelle einen Meilenstein dar, meint Pitoniak.
Poprvé nám ta data, která bývají zjišťována.
Diese Daten, die wir mit relativ gängigen Methoden gesammelt haben, ermöglichen uns zum ersten Mal, die Untersuchungsgruppe weiter zu unterteilen. So können wir Antworten auf die Fragen von Untergruppen bekommen, die wir zuvor nicht berücksichtigt haben. Die Studie hat deshalb emanzipatorischen Charakter. Wir können auf Menschen hinweisen, die bisher übersehen wurden, die aber eine besondere Aufmerksamkeit benötigen. Und damit meine ich nicht, alle für krank zu erklären, sondern Wege zu finden, um die Ursachen für die Ungleichheit zu beseitigen.
So ist den Autoren der Studie zufolge in Tschechien ein Systemwechsel erforderlich, um Gleichheit für Menschen verschiedener sexueller Orientierungen zu ermöglichen, etwa durch die Ehe für alle. Ein Gesetz, das gleichgeschlechtlichen Paaren mehr Rechte einräumt, wurde vergangene Woche im Senat verabschiedet. Unterschrieben werden muss die Novelle nun noch von Staatspräsident Petr Pavel.
Soweit die neuesten Erkenntnisse zum seelischen Befinden von queeren Menschen in Tschechien. Wir wechseln das Thema. Mit der Auszeichnung Historische Stadt des Jahres werden in Tschechien seit 30 Jahren Gemeinden für eine gelungene Instandsetzung von Baudenkmälern geehrt. Der diesjährige Sieger liegt in Nordwestböhmen und heißt Žatec. Die dortige Stadtführung motiviert vor allem auch Privatbesitzer, ihre Häuser zu renovieren. Mehr dazu von Markéta Kachlíková.
Titul historické město roku 2023 získává město Žatec.
Der Titel Historische Stadt des Jahres 2023 gehe an die Stadt Žatec, hieß es bei der Zeremonie in Prag Ende vergangener Woche. Die Stadt habe 8-mal in der Kreisrunde gewonnen und diesmal habe es auch landesweit geklappt, reagierte Bürgermeister Radim Leibl bei der Entgegennahme des Preises, der vom Verband der historischen Siedlungen Böhmens, Mährens und Schlesiens sowie den Ministerien für Kultur und für Regionalentwicklung verliehen wird. Der Bürgermeister von Žatec bedankte sich bei der früheren Führung der Stadt. Sie habe lange Jahre systematisch gearbeitet, so dass er nun die Auszeichnung entgegennehmen könne, so Leibl.
Das ist keine Ehrung für eine Leistung in einem Jahr, an dem etwas Besonderes gelungen ist. Unsere Stadt kümmert sich langfristig um die Baudenkmäler und deren Pflege, egal ob sie sich im Besitz der Stadt oder von Privatpersonen befinden.
Während der Preisverleihung erhielt Bürgermeister Leibl eine gläserne Statue und einen Geldbetrag von 1 Million Kronen, das sind knapp 40.000 Euro, für die weitere Denkmalpflege. Gegenüber dem tschechischen Rundfunk sagte er, wie Žatec die Gelder verwenden will.
Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und alle Häuser im Eigentum der Stadt restaurieren. Einige Gebäude, die in der Vergangenheit renoviert wurden, brauchen zudem bereits eine weitere Ausbesserung. Das betrifft etwa das Rathaus, das Infozentrum und die Bibliothek.
Von den städtischen Gebäuden müssen von Grund auf nur noch das Garnisonhaus und das Garnisongefängnis instand gesetzt werden. Eine Bauerlaubnis liegt bereits vor. Ein weiteres Anliegen des Bürgermeisters ist es aber, dass auch die Privathäuser in Žatec gut aussehen.
Wir haben auf der Grundlage dessen einen Fonds der Regeneration geschaffen, wo wir den Besitzern rekonstruieren.
Wir haben deshalb den sogenannten Regenerationsfonds gegründet. Wir fordern die Besitzer auf, ihr Haus zu renovieren, wobei bis zu 50% der Kosten aus diesem Fonds beglichen werden können.
Wir können dem Fonds bis 50% anerkannter Kosten.
Dass die Stadt ihre Bürger tatsächlich unterstützt, bestätigte gegenüber einem Reporter des tschechischen Rundfunks direkt vor Ort Martin, ein Einwohner von Žatec.
Ich bin als Besitzer eines Hauses zufrieden, denn wir konnten dank der Förderung der Stadt die Fassade an unserem Haus im Stadtzentrum instand setzen.
Martina Dongresová betreibt ein Café im historischen Stadtkern.
Die Pflege hat sich in der letzten Zeit deutlich verbessert. Man bemüht sich tatsächlich, die Fassaden und die Häuser zu renovieren. Ich bin vor etwa 10 Jahren hier eingezogen. Damals war alles noch ganz anders als heute.
Mit dem Titel Historische Stadt des Jahres knüpft Žatec an besondere Erfolge des vergangenen Jahres im Bereich Kulturerbe an. Dank einer Privatinitiative wurden nämlich die dortige Synagoge und das Rabbinerhaus restauriert. Diese Leistung wurde mit dem Preis Patrimonium pro Futuro des tschechischen Denkmalschutzamtes geehrt. Außerdem wurden die Stadt und das umliegende Hopfenanbaugebiet im September in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
Das war unser Bericht aus Žatec, der historischen Stadt des Jahres 2023. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Und historisch geht es nun auch weiter. Inmitten des Kalten Krieges und des atomaren Wettrüstens haben die beiden Konfliktparteien nur wenige hundert Meter voneinander entfernt Uranerz aus dem Boden geholt. In der Tschechoslowakei gab es mehrere Bergwerke unmittelbar an der Grenze. Und auch in Bayern grub man nach Uran. Eine Online-Ausstellung lenkt den Blick auf diese atemberaubende Geschichte. Ferdinand Hauser weiß mehr dazu. Sie hören eine Wiederholung vom Oktober vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Es klingt nach Agenten-Thriller und irgendwie unvorstellbar, war von den 1960er bis in die 80er Jahre aber Realität. Im oberpfälzischen Mehring gruben bayerische Bergleute in zwei Untersuchungsschächten nach Uran. Obwohl nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Kontrollratsgesetz 25 die Suche nach atomaren Vorkommen in Deutschland eigentlich weitestgehend untersagt war, duldeten die Alliierten die Aktivitäten. Auf der tschechoslowakischen Seite der Grenze wiederum wurden nur wenige hundert Meter weiter in Bergwerken strahlende Materialien aus der Erde geholt und anschließend in die Sowjetunion gebracht. Die Geschichte des Uranabbaus an der bayerisch-tschechoslowakischen Grenze vermittelt nun eine Ausstellung. Uran am Grenzkamm heißt sie und zu sehen ist sie im gelebten Museum in Mehring. Annette Kraus steht hinter der Schau. Im Gespräch mit Radio Prag International schildert sie, dass sie selbst eine enge Verbindung zu der Region hat.
Also ich bin ja tatsächlich dort aufgewachsen, eigentlich 2 Kilometer von der nächsten Grube entfernt. Und dieser Uranabbau bei uns, der lief bis Anfang der 80er Jahre und dann gab es aber noch so eine Uranerzlauge, da waren immer noch Leute beschäftigt bis Ende der 80er. Das heißt, ich hatte das schon immer irgendwie unterbewusst präsent oder man wusste das, ja, da gab es ja mal diesen Uranabbau und das ist irgendwo da hinten und keine Ahnung, aber nichts, womit ich mich groß beschäftigt habe oder womit ich mich irgendwie ausgekannt habe.
Geändert hat sich das erst, als Kraus in Vorbereitung der Ausstellung zu recherchieren begann.
In dem gelebten Museum Mehring war eben geplant, wir machen eine Uranausstellung. Und ich fand super, weil das war halt die erste Gelegenheit, dass ich mich dann wirklich mal mit dem, was da eigentlich vor meiner Nase passiert ist, in meiner Kindheit beschäftigen konnte.
Kraus, die im vergangenen Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Museen im Landkreis Tirschenreuth gearbeitet hat, war es wichtig, nicht nur die Geschichte auf der bayerischen Seite der Grenze vorzustellen.
Auf bayerischer Seite waren 2 Uranbergwerke bzw. Untersuchungsschächte, aber 2 Kilometer entfernt hinter dem Eisernen Vorhang damals gab es noch mehrere Uranbergwerke, die eben zum tschechoslowakischen Uranabbau gehört haben.
Pro československé národní hospodářství nabývá stále větší důležitosti těžba vlastních uranových rud.
Sadni, Chodov und Dilen hießen die beiden Gruben, die sich in unmittelbarer Nähe von Mehring befanden. Seit den 50er Jahren wurde dort Uranerz von der Tschechoslowakei gefördert und anschließend an die Sowjetunion geliefert. Was dort damit geschah und inwiefern der strahlende Grundstoff tatsächlich zur Produktion von Atomwaffen verwendet wurde, das ist unklar. Mehrere hundert Angestellte hätten die Gruben gehabt und die Erträge seien beachtlich gewesen, sagt Kraus. Mit den Erträgen in anderen Regionen der damaligen Tschechoslowakei haben sie allerdings nicht mithalten können. In Jáchymov etwa, wo im Bergwerk auch zehntausende politische Gefangene schuften mussten, konnte man ganz andere Summen vorweisen. Dennoch habe man auch an der Grenze viel aus den Gruben nach oben gebracht, so Kraus.
Die hatten 3-Schicht-Betrieb, das waren 50 bis 150 Leute in einer Schicht. Die haben in Siedlungen gewohnt, in Marienbad, in Plana, glaube ich, und in noch anderen Orten und sind mit dem Bus quasi da täglich zu ihrem Arbeitsort gefahren.
Im bayerischen Mehring hatte der Abbau ganz andere Dimensionen. Von 1967 bis 1982 wurde dort in sogenannten Untersuchungsschächten nach Uranerz gesucht, wobei vor Ort lediglich ein paar Dutzend Bergleute angestellt waren. Viele von ihnen seien von Beruf eigentlich Landwirte gewesen, sagt Kraus.
So wie die das erzählt haben, fanden die das einfach super, dass die da Schichtarbeit hatten. Das heißt, morgens von 6 bis 2, dann hast du deine Schicht rum und dann kannst du deine Felder und alles machen, was du sonst noch hast. Und es war natürlich gutes Geld. Also die haben das, ich habe gelesen, das 4-fache von einem Maurer verdient und haben in die Rentenknappschaft eingezahlt. Und ja, also es waren für die damaligen Verhältnisse was eine sehr gute Bezahlung.
Während die tschechischen Gruben teils mehr als 1 Kilometer unter der Oberfläche lagen, war man in Bayern nur 300 Meter tief in der Erde. Das hatte auch Auswirkungen auf die Erträge, denn in Mehring wurde kaum strahlendes Material gefördert.
Es gab offiziell bis zum Schluss keinen Uranerzabbau in den Untersuchungsschächten Mehring und Poppenreuth. Aber alle sagen, es wurde trotzdem was gefunden. Auch wenn es wenig war, es wurde was gefunden und es wurde was damit gemacht. Also es wurde nicht weggeworfen.
Hornici, Hornici, co ste udělali? My
Für die Ausstellung im gelebten Museum Mehring hat Annette Kraus verschiedene Exponate zusammengetragen. Unter anderem sind es Leihgaben vom Mineralienmuseum Ferdinand Wagner, das sich ebenfalls im Ort befindet. Zudem hat die ehemalige Redakteurin von Radio Prag International Gespräche mit Zeitzeugen geführt. Die Aussagen der Bergleute sind auch in der Online-Version der Ausstellung aufgeführt. Diese ist auf der Website des Zentrum Bavaria Bohemia zu finden. Einer, der dort seine Erinnerung schildert, ist Jan Teplík.
Ich habe 1972 angefangen, in dem Uranbergwerk zu arbeiten, nach meinem Wehrdienst. Bis 1987 war ich dort angestellt.
Eigentlich habe er dabei aber nicht so lange dort bleiben wollen, schildert Teplík. Uran sei der Gesundheit nicht gerade zuträglich. Deswegen hätten eigentlich alle dort nur für ein oder zwei Jahre arbeiten wollen, so der einstige Bergmann. Doch Teplík blieb länger. Die Folgen der Strahlung erlebte er am eigenen Leib.
Es gab da unten kaum Luftzirkulation. Und das heißt, dass viel Strahlung freigesetzt wurde. Das merkt man zunächst kaum. Ich habe etwa nur festgestellt, dass ich ein wenig müder war als sonst. Aber dann, als ich unter die Dusche ging und mir hinterher die Haare gekämmt habe, war auf einmal der ganze Kamm voller Haare. Das war ein Zeichen dafür, dass man zu viel Radon abbekommen hat.
In den 50er Jahren seien die Kumpel aber noch viel größeren Dosen ausgesetzt worden, betont Teplík. Die meisten Bergleute, die damals unter Tage arbeiteten, starben mit maximal 55 Jahren. In den Untersuchungsschächten in Mehring wurde allerdings auch nicht wirklich Mehrwert auf die Sicherheit gelegt, schildert Kraus.
In Bayern trugen die Leute ein Dosimeter, eine andere Art von Geigerzähler, der eben die Strahlung gemessen hat. Und die Bergarbeiter haben gesagt, ja, da hatten wir halt dieses Kastel und so und ja, aber da war nie irgendwas. Und die hatten schon eine Einführung, auch eben dieses nichts essen, nichts trinken. Aber so im Nachhinein hat man schon den Eindruck, man hat das sehr leicht genommen und viele von den Bergarbeitern haben dann erst viel später drüber nachgedacht.
Zu diesem Umdenken führte bei vielen vor allem die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Bis dahin waren einige der Bergleute auch begeisterte Mineraliensammler gewesen. Nach dem Unglück verschwanden die teils strahlenden Sammlungen dann aber aus den Wohnzimmern. Kontakt zwischen dem Uranbergwerk Dillen und dem in Mehring gab es keinen. Zwar trennten die Schächte nur wenige hundert Meter, dazwischen lag aber auch der eiserne Vorhang. Dementsprechend streng wurden die Anlagen dann auch bewacht, vor allem auf böhmischer Seite.
Dieses Bergwerk Dillen am Tillenberg, das lag ja im Grenzstreifen. Das heißt, alle Leute, die dort gearbeitet haben, die wurden ganz streng überprüft, ob die eben politisch akzeptabel sind und nicht verdächtig sind, dass sie eventuell fliehen oder ja, irgendwie mit dem Westen kooperieren.
Versuche zu fliehen habe es aber dennoch gegeben, so Kraus. Im Zuge ihrer Recherche sei sie auch auf die Schicksale von Tschechen gestoßen, die zunächst auf der tschechoslowakischen Seite unter Tage und dann wenige hundert Meter entfernt in Bayern nach Uranerz gruben. Doch auch diejenigen, die auf der jeweiligen Seite der Grenze blieben, bekamen Wind von dem, was drüben passierte.
Dadurch, dass die Entfernung irgendwie 1 Kilometer betrug zwischen dem Bergwerk Dillen und dem Bergwerk Weldel, haben sich die einfach auch gesehen und die haben auch gesagt, die haben sich gehört. Also unter Tage haben die irgendwie das Klopfen von der anderen Seite gehört.
...1983 wurde die Arbeit in den beiden Schächten in Mehring eingestellt, denn wirtschaftlich lohnte sich die Förderung nicht mehr. 1991 folgte die Schließung des tschechischen Uranbergwerks Dillen und ein Jahr später die von Sadnichodov. Die Grube in Mehring wurde zugeschüttet und verfüllt.
Wenn man es nicht weiß, ist es eine grüne Wiese und Wald. Da steht auch nicht mal ein Schild, hier war mal Uranabbau, bitte aufpassen.
Das Bayerische Landesamt für Umwelt prüft bis heute regelmäßig die Sickerwässer aus der Deponie und hat nichts zu bemängeln. Und wie sieht es auf der tschechischen Seite der Grenze aus?
Diese Dillengrube, die direkt an der Grenze war, da kann man hin und wenn man es weiß, kann man sich schon irgendwie zusammenreimen, okay, da war irgendwas. Und wenn man vorbeigeht, da schlägt wohl der Geigerzähler auch ziemlich aus. Also ja, Spuren sind vorhanden.
Und die Bergleute? Einige der ehemaligen Kumpel auf der tschechischen Seite haben 1995 ein Bergbaumuseum in Plana eingerichtet. Jan Teplík bietet dort regelmäßig Führungen für Besucher an. Einmal im Jahr kommen die einstigen Uranbergleute zu einem Treffen zusammen. Auf deutscher Seite gibt es hingegen nur noch wenige, die über die Zeit von einst erzählen können. Einige der Stimmen hat Annette Kraus eingefangen. Und im Zuge der Ausstellung habe es dann auch eine ganz besondere Begegnung gegeben, schildert sie. Denn bei der Eröffnung der Schau seien zum ersten Mal die tschechischen und die deutschen Bergleute wirklich zusammengekommen.
Also da kamen eben tatsächlich die tschechischen Bergleute in ihrer Bergmannsuniform angereist und haben dann Bergmannslieder gesungen, haben sich total gefreut, dass es eben auf deutscher Seite auch mal Interesse für sie gibt und wollten dann aber auch wissen, ja, von den Deutschen, wie war das denn bei euch und so? Und war das wirklich so klein? Also, oh, ihr wart ja nur 4 Leute in der Schicht oder so und wir waren 50. Und genau umgekehrt halt, die Deutschen wollten dann auch wissen, ja, und habt ihr auch eine Kur bekommen oder so? Oder wie war das bei euch mit Untersuchungen? Also es war total schön, diesem Austausch beizuwohnen.
Die Ausstellung Uran am Grenzkamm kann online auf den Seiten des Zentrum Bavaria Bohemia angeschaut werden. Den Link finden Sie bei uns auf deutsch.radio.cz, genau wie alle anderen heutigen Beiträge auch. Und am Mittwoch lohnt es sich auch wieder, bei Radio Prag International einzuschalten. Dann nämlich berichten wir über das größte und älteste Teleskop der Sternwarte auf dem Prager Petschin, das gerade 2 Jahre lang von einer Spezialfirma in Jena general überholt wurde und nun an seinen Bestimmungsort zurückkehrt. Für heute war's das. Daniela Honigmann sagt Tschüss und Naslyšenou.